Pastor Manfred Müller wird, abgesehen von seinen Informationen zum Thema der verfolgten Gemeinde, zum Thema sprechen, ich bin bei euch alle Tage. Dazu gehört natürlich der uns bekannte Text aus dem Matthäusevangelium Kapitel 28 und dazu gestellt, ganz weihnachtlich, Sacharja 9, die Verse 9 und 10. Du, Tochter Zion, freue dich sehr. Und du, Tochter Jerusalem, jauchze. Siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Helfer, arm und reitet auf einem Esel, auf einem Füllen der Eselin. Denn ich will die Wagen wegtun aus Ephraim und die Rosse aus Jerusalem, und der Kriegsbogen soll zerbrochen werden, denn er wird Frieden gebieten den Völkern, und seine Herrschaft wird sein von einem Meer bis zum anderen und vom Strom bis an die Enden der Erde. Herr Jesus Christus, es ist uns ein ganz besonderes Geschenk und Vorrecht, dich an diesem Morgen anbeten zu dürfen als unseren König. Und wir danken dir, dass du dieser umfassende, universale König bist. Und wir danken dir, dass du für diesen Königsweg einen ganz außergewöhnlichen Schritt gegangen bist, dass du klein geworden bist, dass du arm geworden bist, dass du in unsere Welt gekommen bist, dass du dich zurückschieben, zur Seite schieben ließest, dass du dich verachten und verspotten ließest, ja, dass du sogar den Weg des Leidens und den Weg des Kreuzes gegangen bist. Danke für diesen außergewöhnlichen Weg, den du für dich gewählt hast. Und wir wissen, dass das auch der Weg der Deinen ist. Und wir danken dir, dass wir in diesen Tagen und auch an diesem Tag daran erinnert werden, dass wir deinen Weg geführt werden. Und dass wir auch in diesen Augenblicken besonders an die denken und beten dürfen, die zu uns gehören und die unter Druck, die unter Schwierigkeiten der Not sind. Und dass wir uns mit ihnen eins machen dürfen und dich preisen, dass du über ihrem Leben wachst, dass du dich erbarmst und dass du ihrem besonderen Leiden und ihrem Sterben auch deinen besonderen Segen gibst. Wir bitten dich für uns an diesem Ort, wir bitten dich, dass dein Wort bei uns ankommt, dass es sich mit unserem Leben verbindet. Wir bitten dich, dass du in unserer kleinen Gegenwart präsent bist, dass du in unserer Adventszeit in diesem Jahr präsent bist, egal wo wir sie und wie wir sie erleben. Du weißt, unter welchen Schwierigkeiten wir stehen. Wir bitten dich ganz besonders für die Verantwortlichen in den unterschiedlichsten Bereichen unseres Landes, dass du ihnen Wegweisung und Klarheit gibst und sie bewahrst. Und wir bitten dich für uns, dass du unser geistliches Leben stärkst, dass du uns das Rückgrat gibst, dass du uns klare Schritte gibst, dass du unseren inneren Menschen förderst und dass das Bekenntnis unseres Glaubens, wie wir es gerade gesungen haben, umso schöner, klarer und reiner zu uns gehört. Wir bitten für unsere Kinder, dass du sie bewahrst nach Leib, Seele und Geist. Wir bitten dich, dass dein Heiliger Geist in ihr Leben hineinkommt. Wir bitten dich für dein auserwähltes Volk Israel, dass du mit deiner Botschaft, dass du der Messias Israels in das Leben vieler hineintrittst. Danke, lebendiger Gott. Danke, ewiger Vater in Jesus Christus. Danke für das Wirken deines Heiligen Geistes auch an diesem Morgen unserer Mitte. Segne Manfred Müller und sein ganzes Team für ihren Dienst und segne ihn auch heute hier in unserer Mitte. Wir preisen dich und ehren dich, unseren gekommenen und unseren wiederkommenden König. Gelobt seist du. Amen.
Freue dich, Welt, dein König naht. Was für eine Hoffnung haben wir. Und gerade davor haben wir gesungen, wer kann diesen Gott aufhalten? Wer kann den Gott aufhalten, der kommt und sich aufmacht? Das feiern wir jetzt im Advent. Er wird alle widergöttlichen Mächte wegräumen. Jedes Knie wird sich vor ihm beugen. Wer kann diesen Gott aufhalten? Niemand hält ihn auf. Und er kommt. Freue dich, Welt, dein König kommt. Ich grüße Sie, ich grüße euch ganz herzlich an diesem ersten Adventssonntag. Und ich darf euch heute eine alte, bekannte Wahrheit neu zurufen. Jesus will bei uns sein, alle Tage, bis an der Weltende. Jesus will bei uns sein. Jesus war da, Jesus ist da und er wird wiederkommen. Das ist die gewisse Hoffnung, die wir haben. Und daran erinnern wir uns im Advent. Unser Herr kommt. Kommt? Ich denke, er ist bei uns. Das ist die Spannung, die wir in der Bibel an allen Ecken und Enden haben. Die Spannung zwischen dem, was schon begonnen hat, und dem, was noch aussteht. Jesus erklärt ja der Gemeinde damals, den Jüngern, wenn es so und so ist, ist dann nicht das Reich Gottes zu euch gekommen. Und der gleiche Jesus lädt uns ein, und das werden wir ja heute auch wieder miteinander tun, immer wieder zu beten, dein Reich komme. Und in dieser Spannung stehen wir, dass der Herr gekommen ist, dass er jetzt bei uns ist, aber dass es noch aussteht, dass er wiederkommen wird. Das ist unsere Hoffnung. Ich möchte über drei Bibelworte sprechen, um das deutlich zu machen. Zacharja 9, wir haben das gerade gehört, Matthäus 28 und Markus 4. Zacharja 9, das ist auch der Wochenspruch für diese Woche. Du, Tochter Zion, freue dich sehr. Und du, Tochter Jerusalem, jauchze, siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Helfer. Herr, jetzt wollen wir dich bitten, dass du heute Morgen auch durch dein Wort zu uns kommst. Amen. Vieles bewegt uns in diesen Tagen. Da ist so viel Sorge, so viel Angst, so viel Fragen. Und wir wundern uns und wir ängstigen uns vielleicht und denken, was kommt jetzt noch alles auf uns zu? Und dann nimmt Zacharja uns sozusagen und wendet unseren Blick und sagt, jetzt guckt doch nicht so ängstlich auf die Dinge, die um euch her sind, sondern es kommt jemand auf euch zu. Jesus kommt auf uns zu. Was hat Zacharja damals den Menschen und uns heute damit zu sagen? Zacharja spricht von dieser großen Erwartung des Gottesvolkes. Siehe, dein König kommt. Das ist die alte, sehnsuchtsvolle Erwartung von den ersten Seiten der Bibel an, wo es Adam und Eva verheißen wird, als diese Schlange die Verführung gemacht hat. Da wird einer kommen, der wird dieser Schlange den Kopf zertreten. Diese Hoffnung, die war ja noch nicht erfüllt. Diese Hoffnung, die stand noch aus. Das war die Hoffnung Jakobs, als er alle seine Söhne in langer Reihe vor sich stehen hatte und er segnete sie und plötzlich hält er inne und denkt, das reicht ja alles nicht und er schreit zu Gott, Herr, wir warten auf dein Heil. Das ist die Hoffnung des David, das ist die Hoffnung des Jesaja, die Hoffnung auf den kommenden König, auf diesen Gottesknecht. Und jetzt sagt Zacharja, das erfüllt sich, siehe, dein König kommt. Und was macht dieser König? Das lesen wir in den ersten Versen von Zacharja Kapitel 9. Dieser König bringt Gericht und dieser König bringt Rettung. Und das beschreibt Zacharja in Kapitel 9 in den Versen 1 bis 8. Und dann in Vers 9 springt er auf einmal ganz weit in die Zukunft. Zacharja hat ja etwa um 500 vor Christus geschrieben. Aber jetzt in Vers 9 springt er ganz weit in die Zukunft und sagt, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Helfer. Und er reitet auf einem Esel, auf dem Füllen einer Eselin. Und da sind wir auf einmal in Jerusalem. Die Straßen sind voll. Überall ist Betrieb. Es gibt zwar kein Abstandsgebot, aber die Polizei ist trotzdem auf der Hut, ob es vielleicht einen Auflauf, eine Demonstration geben könnte. Und tatsächlich, auf einmal versammeln sich die Massen, eine große Menge, lautes Rufen und Schreien, Palmzweige werden geschwenkt, ein König wird empfangen, Jesus. Und da erfüllt sich diese Prophetie von Zacharja. Aber wenige Tage später, ihr wisst das, kippt die Stimmung und das Volk, das gerade noch gejubelt hat, fordert Jesu Kreuzigung. Was war passiert? Sie hatten den Friedenskönig erwartet. Sie hatten den erwartet, der jetzt Gerechtigkeit bringen würde, der alles zurechtbringen würde, der die Römer vertreiben würde. Und jetzt waren sie enttäuscht und desillusioniert. Frieden? Diese Zeit steht noch aus. In Vers 10, wir haben es in der Lesung gehört, da wird Zacharja von diesem Frieden sprechen. Er wird Frieden gebieten. Aber zwischen Zacharja Kapitel 9, Vers 9 und Zacharja Kapitel 9, Vers 10, da ist eine Lücke. Und diese Lücke ist mindestens 2000 Jahre weit. In dieser Lücke, in dieser Zwischenzeit stehen wir immer noch. Das ist die Spannung, es hat schon begonnen. Jesus ist bei uns, aber er wird wiederkommen. Er wird diesen Frieden bringen. Darauf warten wir, das steht noch aus. Und dass das noch aussteht, ihr Lieben, daran erinnern uns ja die Katastrophen in dieser Welt, die Nöte und Schwierigkeiten, auch Corona. Daran erinnert uns das so schmerzlich. Wir sind noch nicht da, wir gehen noch darauf zu. Aber jetzt schon sind wir Zeugen dieses auferstandenen Herrn. Jetzt schon sind wir Zeugen dieses kommenden Königs, Zeugen dieser Hoffnung gegen allen Augenschein. Es hat mir gefallen, dass wir uns nicht durcheinander bringen lassen wollen durch den Alarmismus. Desto mehr Alarmismus, desto fester gründen wir uns in diesem Wort. Zeugen dieser Hoffnung sind wir in einer dunklen Zeit. Wir wissen, auch wenn wir noch durch die Nöte der Welt gehen, bedeutet das nicht, dass Gott nicht da ist. Im Gegenteil, er ist bei uns, er ist unser Helfer, er ist unser Retter, er ist unser Heiland. Und daran, dass er bei uns ist, daran erinnert Jesus uns Matthäus am letzten. Daran erinnert uns Jesus in Matthäus Kapitel 28, Vers 20. Denn er ist ja der Immanuel. Das ist ja diese große Klammer des Matthäusevangeliums, wo in Kapitel 1 die Geburt angekündigt wird und gesagt wird, er ist Immanuel, der Gott mit uns. Und am Ende sagt Jesus, siehe, ich bin bei euch. Alle Tage, auch heute, auch in deinem Leben, bis an der Weltende. Was für eine Zusage. Aber noch folgen wir ihm durch diese zerbrochene Welt. Und wenn Matthäus sagt, siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende, dann bin ich über dieses Siehe gestolpert. Weil das ist ja gerade mein Problem, dass ich das nicht sehe. Wir sehen ja Jesus nicht. Und darum war mir dieser kurze Vers aus Markus Kapitel 4, Vers 38 so eine Hilfe. Wisst ihr, die Berichte in den Evangelien, die erzählen uns, was Jesus getan hat. Sie helfen uns aber auch bildlich zu verstehen, was wir heute nicht sehen. Und doch erleben dürfen. Da in Matthäus Kapitel 4, Vers 38, da ging es den Jüngern so, wie dir und mir es oft auch geht. Da war alles so ein bisschen ins Schwanken gekommen. Das war damals nicht Corona und kein Lockdown, sondern ein Sturm. Aber die Stürme des Lebens sehen immer mal wieder anders aus. Und dann steht da in Vers 38, dass Jesus bei seinen Jüngern in diesem schwankenden Boot war. Und das ist für mich eine Hilfe. Wenn Jesus sagt, siehe, ich bin bei euch alle Tage, dann muss ich sagen, Jesus, ich sehe das nicht. Aber ich glaube das, weil die Berichte in den Evangelien mir auch Erklärung dafür sind, was ich mit meinem Auge nicht sehen kann, aber in meinem geistlichen Auge glaubend erblicken darf, dass Jesus bei uns ist. Versteht ihr, da ist jetzt diese Geschichte von den Jüngern auf dem See im Sturm ein Bild für uns. So wie die Jünger sichtbar Jesus bei sich im Boot hatten. Genauso real, genauso wirklich ist Jesus in deinem Lebensboot, auch wenn du ihn nicht sehen kannst. Darum haben wir ja die Geschichten der Bibel, dass sie uns die geistlichen Augen öffnen. Im Übrigen dachten die Jünger ja auch, Jesus würde sich nicht kümmern, siehe, er schläft. Aber dann stand er auf und das ganze Chaos war gebändigt. Siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Und in dieser Geschichte sehen wir es. Jesus ist da. Und im Glauben wissen wir, genauso real ist er bei dir und bei mir. Zurück zu Zacharja. In Kapitel 9, Vers 10, da redet Zacharja jetzt plötzlich von einer ganz weit entfernten Zukunft. Da spricht er ja davon, dass dieser König Frieden gebieten wird. Also da springt Zacharja aus dem Jahr 30, wo Jesus in Jerusalem einzog, und flitzt durch die ganze Geschichte an unserer Zeit vorbei zu einem Jahr und Datum, das wir ja noch nicht kennen. Vielleicht heute, vielleicht in einem Jahr, zu dem Tag, wenn Jesus sichtbar wiederkommen wird. Das Datum ist uns verborgen. Wir wissen den Tag nicht, aber wir wissen, unser Herr kommt. Wir glauben und hoffen auf den wiederkommenden Herrn. Siehe, sagt Zacharja, dein König kommt. Das ist ein Zitat von unserem damaligen Bundespräsidenten Heinemann. Das hat mich immer wieder beeindruckt, der 1950 der versammelten Gemeinde auf dem Kirchentag zugerufen hat, die Herren dieser Welt gehen, aber unser Herr kommt. Das meint Zacharja. Das wird sich alles nochmal ändern. Das, was jetzt so sicher und fest erscheint, das wird auf den Kopf fallen, aber unser Herr wird sein Reich aufbauen. Unser Herr kommt. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass Hilfe kommt. Ihr Lieben, das brauche ich. Hilfe brauche ich. Unterstützung brauche ich. In meinem Leben ist so vieles unfertig. Das sind so viele Dinge, die ich falsch mache, wo ich schuldig werde. An meiner Frau, an Gott, an meinen Kindern. Ich kann ja oft mal schon gar nicht die täglichen Aufgaben bewältigen. Und das geht Ihnen ja sicherlich oft auch so. Und da kommt jetzt dieses Wort zu mir. Siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Helfer. Das tröstet mich. Dieses Wort tröstet mich. Dieses Wort spricht mich an. Aber ich brauche ja nicht nur dieses Wort, ich brauche ja ihn, diesen Helfer. Das war mir so eindrücklich. Der Gründer unserer Mission, Richard Wurmbrand, hat mal über Psalm 23 gepredigt, über den guten Hirten. Und dann hat er gesagt, wissen Sie was, ich brauche ja nicht den Psalm 23. Und dann denkt man, ups, wird das jetzt Bibelkritik hier oder was soll das? Und dann sagt er, was wir brauchen, ist ja den guten Hirten selber. Den brauchen wir. Diesen Helfer brauche ich in meinem Leben. Und da müssen wir jetzt beten, Herr, komm du doch auch in meine Not, in meine Schwierigkeiten, in meinen Alltag. Und jetzt hilf du mir da weiter, wo ich am Ende bin, wo ich gar nicht weiter weiß, wo ich an meiner Ungerechtigkeit leide, Herr. Da bring du mich doch jetzt zurück. Und wenn ich so bete, dann weiß ich auch, dass vieles in meinem Leben gar nicht so bleiben kann, wie es ist. Da müssen sich jetzt auch Dinge ändern in meinem Leben. Weil vieles in meinem Leben dieser Herrschaft Jesu ja noch gar nicht entspricht. Denn der da kommt und mir gegenübersteht, das ist der Gerechte. Und seine Gerechtigkeit soll mir ein Vorbild sein. Ich sehne mich danach, ihr nicht auch, nach dieser Eindeutigkeit, nach dieser Klarheit, nach dieser Reinheit. Ach Herr, tu dein Werk auch in meinem Leben. Herr, jetzt fang an bei mir. Räum doch das weg, was stört. Reinige du mich von aller Ungerechtigkeit. Löse die Bindung und mach mich zu dem Menschen, den du dir gedacht hast. Das kann ich doch selber gar nicht. Aber er ist der Helfer. Siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Helfer. Was bedeutet das? Das bedeutet, es muss jetzt einen Regierungswechsel geben. Die Bundesregierung überlegt ja, ob wir dieses Jahr Weihnachten feiern können und dürfen oder nicht. Aber das, was wir feiern, hat mit keiner Regierung dieser Welt etwas zu tun. Wir feiern den König der Könige und den Herrn der Herren, der kommt. Das ist unsere Hoffnung. Der Retter kommt. Und der da kommt, dieser Jesus, das ist der diese Welt wieder in Ordnung bringen wird. Trotz aller Not, trotz Corona und allem Geschrei, er wird es in Ordnung bringen. Aber noch ist der Tag nicht da. Noch erreichen uns die chaotischen Nachrichten. Trotzdem kommt er schon, aber noch geschieht es im Verborgenen. Noch kommt er nicht als der Weltherrscher, aber er kommt als König und er möchte zu dir und zu mir. Jesus, mein König? Ihr Lieben, das bedeutet doch, dass es jetzt zu einem Herrschaftswechsel zu einem Regierungswechsel in meinem Leben kommen muss. Dass ich jetzt nicht mehr selber entscheide, sondern sage, Herr, jetzt mach du. Mein Leben gehört nicht mir, sondern dir. Das hat mich so beeindruckt bei den 21 ägyptischen Märtyrern, die 2015 in Libyen so brutal vor laufender Kamera ermordet wurden. Junge Männer. Und jeder einzelne von ihnen hätte die Möglichkeit gehabt, wegzugehen. Das haben die Terroristen ihnen angeboten. Ihr habt doch Familie, ihr habt doch Freunde, geht einfach. Was müssen wir tun? Verleugnet Jesus, werdet Muslime und ihr könnt gehen. Und diese 21 jungen Männer, einer nach dem anderen, haben gesagt, nein, 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 das wollen wir nicht. Leben ohne Jesus ist für uns kein Leben mehr. Wir brauchen Jesus. Und diese jungen Männer waren solche, die diese kostbare Perle gefunden haben und bereit waren, alles zu geben. Aber diese eine Perle wollten sie haben. Wisst ihr, haben wir das auch schon verstanden? Unser Leben gehört doch nicht mehr uns, wenn wir Jesus gehören. Haben wir alles gegeben für diese Perle, für diesen Schatz. Jetzt sagen manche, aber dann komme ich doch zu kurz. Nein, nein, da kommen wir nicht zu kurz. Da kommen wir gerade überhaupt erst zur Entfaltung. Da kommen wir zu dem wahren Leben, zu dem Leben im Überfluss. Das ist ja so erschütternd in diesen Tagen. Mich erschüttert das. Dass wir uns jetzt, die Bibel kennt drei Begriffe für das Leben. Bios, das reine Leben, da kommt unser Wort Biologie her. Psyche, das kennen wir aus der Psychologie, Psychiatrie, also das seelische Leben, aber dann Zoe, das Leben, das aus Gott kommt, das echte, das übervolle, überfließende Leben. Und jetzt fokussieren wir uns nur noch auf Bios. Bios hat mein Hund auch, aber Gott hat uns zu mehr erschaffen. Psyche wird ja sogar vernachlässigt in diesen Tagen. Es geht nur noch um das nackte Überleben. Ganz egal, wie viel Dunkelheit und Depressionen in vielen Familien jetzt sein mag. Ganz zu schweigen davon, dass wir uns gar nicht mehr erinnern an Zoe, an das Leben im Überfluss. Gott möchte doch nicht, dass wir einigermaßen hier durchvegetieren und dann irgendwann sowieso sterben, sondern Gott hat dich und mich berufen, aus dem Vollen zu schöpfen, solange wir dieses Leben haben. Leben im Überfluss. Nein, ihr Lieben, wir kommen nicht zu kurz. Jesus gibt uns Leben im Überfluss und er gibt uns ewiges Leben. Ich möchte doch zum Vater. Ich möchte doch in die Ewigkeit. Ich möchte doch in der Herrlichkeit dabei sein. Du nicht? Ich möchte doch in Gottes Reich leben. Um nichts in der Welt möchte ich das verpassen, daran vorübergehen. Und darum singen wir ja, auch wenn wir dich haben, kann uns nichts schaden. Teufel, Welt, Sünd oder Tod. Du hast's in Händen, kannst alles wenden, wie nur heißen mag. Die Not dieser Helfer kann deine Not und meine Not wenden. Diesem König, diesem Jesus möchte ich gehören. Ihm möchte ich mein Leben zu Füßen legen. Ach Herr, sei du mein König. Sacharja 9, Vers 9. Siehe, dein König kommt, ein Gerechter und ein Helfer. Was bedeutet das? Es wird ganz persönlich. Er will zu dir. Das weißt du doch, oder? Dass es jetzt um dich geht. Jetzt geht's nicht um die da draußen, um irgendwelche anderen Leute, die das heute hier hören sollten, sondern es geht um dich und um mich. Darum geht es doch in dieser Adventszeit. Darum haben wir doch diese Wochen vor Weihnachten, dass wir uns darauf einstellen können, dass wir uns vorbereiten können. Da muss jetzt auch manches in Ordnung gebracht werden in unserem Leben. Daran erinnert uns Sacharja, dass dieser König zu uns will, zu mir will und zu dir. Ja, Sacharja wird ja ganz aufgeregt. Also die Bibel ist ja verhalten aufgeregt, aber für biblische Maßstäbe ist das schon ganz schön intensiv. Siehe, jetzt nimm's doch wahr. Da steht er auf den Zehenspitzen und möchte uns schütteln. Jetzt versteht es doch. Dieser König, der will zu euch, der will zu dir. Und dann, und nur so, wird Friede, Heil, Shalom in meinem Leben und in deinem Leben. Wenn wir uns das sagen lassen von Sacharja, er will zu dir. Der König, der Gerechte, der Helfer. Und das singen wir gleich noch und das können wir als Gebet singen. Komm, o mein Heiland, Jesu Christ. Meins Herzenstür dir offen ist. Ach, zieh mit deiner Gnade ein. Dein Freundlichkeit auch uns erscheint. Dein heiliger Geist uns führ und leit. Den Weg bis in die Ewigkeit. Dem Namen dein, o Herr, sei ewig Preis und Ehr. Und was ist mit den Schwierigkeiten? Was ist mit Corona? Was ist mit all den Problemen? das ist ja dieser Bruch zwischen Vers 9 und 10. Zacharja schiebt das jetzt nochmal ein Vers beiseite und sagt, jetzt geht's erstmal um dein Verhältnis zu diesem König. Ist das geklärt? Darf ich das heute Morgen mal so persönlich fragen? Ist das geklärt bei dir? Man kann ja auch aus Tradition zu so einer tollen Gemeinde wie der La Höhe kommen. Hast du diesen König Jesus dein Leben zu Füßen gelegt? Wenn nicht, dann tu das doch an diesem ersten Adventssonntag. Was gäbe es für ein besseres Datum, als an diesem ersten Adventssonntag 2020 zu sagen, Herr, jetzt sei du auch Herr in meinem Leben. Es wird persönlich. Und dann kümmert sich dieser König natürlich auch noch um all das. Siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Helfer. Er wird Frieden gebieten. Was bedeutet das? Das bedeutet, es wird alles gut. Es wird alles gut. Es wird alles gut. Vers 10. Denn ich will die Wagen vernichten, die in Ephraim und die Rosse in Jerusalem. Und der Kriegsbogen soll zerbrochen werden. Denn er wird Frieden gebieten den Völkern. Und seine Herrschaft wird sein von einem Meer bis zum anderen und vom Strom bis an die Enden der Erde. Ja, das wird einmal sein. Ja, das wollen wir nicht verpassen. Die Weichen dazu, die müssen wir jetzt stellen. Lade diesen Friedefürst in dein Leben ein. Bei Jesus, ihr Lieben, gibt es kein Kontaktverbot. Überhaupt nicht. Wir dürfen zu ihm so kommen, wie wir sind. Bei Jesus gibt es kein Versammlungsgebot. Im Gegenteil, er lädt uns ja ein. Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Und er spricht, wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Das sagt nicht irgendjemand. Das sagt Jesus, der König und Helfer. Und dieser Jesus ist bei uns alle Tage bis an der Weltende. Noch ist er verborgen, noch sehen wir ihn nicht. Aber auch wenn die Stürme in unserem Leben und in unserer Gesellschaft toben, wir wissen, er sitzt in unserem Lebensboot. Und wir haben gesagt, das bedeutet, dass Hilfe kommt. Das bedeutet aber auch, dass es zu einem Regierungswechsel kommen muss. Das bedeutet, dass es ganz persönlich ist. Wie ist dein Verhältnis zu diesem gerechten König und Helfer? Und das bedeutet, wenn wir unser Leben diesem König anvertraut haben, dass wir dann in der gewissen Zuversicht leben dürfen, es wird alles gut. Alles wird gut. Niemand kann diesen Gott aufhalten. Niemand kann diesen Gott aufhalten. Siehe, dein König kommt zu dir, ein gerechter und ein Helfer. In dieser frohen Gewissheit möchte ich Ihnen allen eine frohe und gesegnete Advents- und Weihnachtszeit wünschen. Und bevor wir miteinander beten, möchte ich noch ein klein wenig auch erzählen von der Situation der verfolgten Gemeinde. Christen in den Gefängnissen und Lagern dieser Welt, die natürlich auch nichts sehen von der Gegenwart Gottes und die trotzdem erfahren, wie Gott trägt, nämlich durch die Schwierigkeiten hindurch. Dass wir zu Jesus gehören, bedeutet ja gerade nicht, dass er uns vor allen Schwierigkeiten dieser Welt bewahrt. Aber es bedeutet, dass er uns durch die Schwierigkeiten dieser Welt hindurch trägt. Also, das war das Bild zu den Gedanken, dass Christen in Lagern und Gefängnissen sitzen und natürlich nichts sehen von der Gegenwart Gottes, aber doch erfahren, wie Gott sie durch die Schwierigkeiten hindurchträgt. Unser Herr ist bei uns und er trägt uns durch die Not hindurch. Und durch diese Erfahrung stark gemacht, gibt es Christen in Russland oder hier in China, die mutig sind, gewiss, dass Jesus bei ihnen ist und die als Christen der Untergrundgemeinde hingehen in Länder wie Nordkorea, als Missionare, ihr Leben riskieren. Die einzige Versicherung, die sie haben, ist, Jesus ist bei uns. Und dann bringen sie Menschen in Nordkorea oder in Vietnam oder in Laos das Evangelium von Jesus Christus, riskieren alles. Es gibt Christen in dieser Welt, die alles verloren haben. Ich habe eine Familie in Kolumbien kennengelernt, die Mutter Gloria, die Tochter Ingrid und der Sohn Daniel. Ihr Vater, ein Evangelist, wurde vor den Augen der Familie erschossen. Es gibt in Kolumbien diesen Konflikt zwischen der Regierung und den Terroristen des leuchtenden Pfades, der FARC. Und die Christen sind zwischen allen Fronten. Und dann haben die Terroristen der Pastorenfamilie gesagt, dass sie dort nicht erwünscht sind, diesen Dienst nicht tun sollen. Der Mann hat gepredigt und evangelisiert. Es kommen auch Terroristen zum Glauben an Jesus. Und dann haben diese Terroristen den Mann ermordet, erschossen. Und der Sohn, Daniel, hat gesagt, wenn ich alt genug bin, dann möchte ich in die Fußstapfen meines Vaters treten. Das hat mich so bewegt. Wie kann das sein, dass ein junger Kerl so gewiss ist, der Gegenwart Gottes so gewiss ist, der Berufung so gewiss ist, dass er bereit ist, auch jetzt, wo er alles verloren hat, doch diesen Weg weiterzugehen. Ihr Lieben, da ist so viel, was wir von der verfolgten Gemeinde lernen können. Und das ist mein Gebet. Herr, jetzt lass auch Funken überspringen auf uns, dass wir mutig vorangehen und Gottes Wort weitersagen. Christen in Ägypten, ganz schwierige Situation, große muslimische Mehrheit, eine relativ große christliche Minderheit von etwa 10 Millionen in diesem großen Land Ägypten. Und der Islamismus und Fundamentalismus in Ägypten greift immer mehr um sich und mittendrin die Gemeinde Jesu. Eine unserer Partnerinnen, Maggie Gobran, die gerade jetzt vor 2 Tagen von der BBC, dem englischen Nachrichtensender, zu einer der 100 einflussreichsten Persönlichkeiten, einflussreichsten Frauen der Welt erklärt wurde. Sie hat aus einer gehobenen gesellschaftlichen Stellung heraus die Berufung bekommen, sich um die Ärmsten der Armen dort in Ägypten zu kümmern. Warum? Aus Liebe zu Jesus. Und sie hat diesen Ruf umgesetzt. Sie hat ihr Leben völlig verändert und kümmert sich um die Müllkinder in den Slums von Kairo. Diese Müllkinder, die auf mehrfache Weise diskriminiert sind, sie sind als christliche Minderheit diskriminiert und dann natürlich durch die wirtschaftliche Situation diskriminiert. Und es gibt immer wieder so eine Art Evangelisationsbemühungen von Muslimen, die durch Süßigkeiten oder andere Sachen versuchen, die Kinder zu gewinnen, Koransuren auswendig zu lernen als christliche Kinder. Und die Armut führt sie dann in diese Versuchung hinein. Und unsere Geschwister dort, das ist ein super Projekt, was wir unterstützen, die helfen diesen Familien, die helfen diesen Kindern. Und vor allem helfen sie ihnen nicht nur, sondern sie geben ihnen auch Unterweisung in Gottes Wort. Das, was wir vorhin gehört haben. Desto größer der Druck von außen, desto wichtiger wird es, dass wir uns vergewissern, woran wir glauben und worauf wir unser Leben gründen wollen. Das ist eine ganz wichtige Arbeit. Und diese Arbeit trägt Frucht. Ich habe in diesem Slum eine Familie kennengelernt, wo der Ehemann von einer Gruppe von Muslimen aufgegriffen wurde. Und dann wurde er gefragt, bist du Moslem oder Christ? Und er hat in dieser Nacht, als ihm 30, 40 feindliche Muslime gegenüberstanden, hat er fröhlich bekannt, ich bin Christ. Und die haben ihn zusammengeschlagen und sie dachten sogar, sie hätten ihn totgeschlagen. Aber durch ein Wunder hat er überlebt. Und dann habe ich ihn gefragt, ja, aber sag mal, wie kann das denn sein, dass du da den Mut gehabt hast zu bekennen, dass du Christ bist? Du hättest ja auch verleugnen können. Das hätte ich vielleicht gemacht und dann hätte ich hinterher gedacht, dann kann man ja um Vergebung bitten. Und dann hat er gesagt, das geht ja nicht. In der Bibel steht doch, dass Jesus sagt, wer mich bekennt vor den Menschen, den werde ich bekennen vor meinem himmlischen Vater. Wer mich aber verleugnet vor den Menschen, den werde ich auch verleugnen vor meinem himmlischen Vater. Ich kann doch Jesus nicht verleugnen. Ach, ihr Lieben, wenn wir doch wieder diesen Glaubensmut, dieses Feuer in uns hätten, die erste Liebe, die ist ja bei vielen von uns erkaltet, dass wir doch zurückkehren und die ersten Werke wieder tun. Wisst ihr noch, wie das angefangen hat, wo wir klar Schiff gemacht haben, wo wir ein paar Bücher aus dem Bücherregal weggeschmissen haben, wo wir Beziehungen wieder in Ordnung gebracht haben? Da müssen wir wieder anknüpfen, dass das Feuer in uns wieder brennt. Dass wir Menschen in Liebe gewinnen. Wer die Arbeit in Ägypten unterstützen möchte, der kann das tun. Wir haben da sehr, sehr viele Projekte, gerade für diese Kinder in den Müllvierteln von Kairo. Am Ausgang besteht dazu die Möglichkeit, wer im Stream zuguckt, darf gerne diese Kontonummer benutzen. Wir möchten auch immer wieder zur Fürbitte ermutigen. Da dürft ihr am Ausgang am Büchertisch gerne so ein Gebetsheft mitnehmen, die Stimme der Märtyrer. Einfach eine Möglichkeit, sich zu informieren, dass wir informiert auch beten können für die verfolgte Gemeinde. Wer sagt, Mensch, ich möchte ein bisschen tiefer graben, dem kann ich nur dieses Buch empfehlen. Kompromisslos. Das ist ein Buch über Nachfolge in der Sprache unserer Zeit. Schwarzbrot kostet für jemand, der sagt, ich brauche noch ein bisschen mehr. Spottbillig, die Freunde von Frontiers haben das möglich gemacht, kostet nur 5 €. Ein ganz super Buch, keine Kompromisse. Jetzt wollen wir miteinander beten und ich lade uns ein, dass wir dazu aufstehen. Herr Jesus, wir danken dir, dass du der Gerechte, der Helfer, der König bist. Wir danken dir dafür, Herr, dass du der Herr bist. Du bist es schon immer gewesen, du bist es und du wirst es immer sein. Aber wir vergessen das manchmal. Und ich vergesse das manchmal. Und darum wollen wir jetzt einfach vor dir stehend das noch einmal von ganzem Herzen dir bekennen, Herr. Ja, du sollst doch auch in unserem Leben der Herrscher und der König sein. Herr, wir brauchen deine Hilfe. Auch das wollen wir dir sagen. Im Kampf gegen unsere Sünde, aber auch da in unserem Leben, wo wir so oft gar nicht weiter wissen, wo es uns an Weisheit und Orientierung fehlt. Da brauchen wir dich. Und wir bitten dich, Herr, dass du durch deinen Heiligen Geist uns führst und leitest, heute, in der Woche, die jetzt vor uns liegt, an jedem Tag unseres Lebens. Wir danken dir, Herr, dass du einmal wiederkommen wirst und dass du dein Friedensreich aufrichten wirst. Wir preisen dich dafür. Herr, wir wollen dabei sein. Wir wollen in dieser großen Schar mitsingen und dich loben und preisen. Wir wollen beim Hochzeitsmahl Eingeladene sein. Herr, bewahre uns davor, dass wir in der Verführung den Überblick verlieren, dass wir die erste Liebe verlassen. Und Herr, wenn, dann lass uns doch jetzt zurückkommen. Dann zünde in unserem Leben wieder dieses Feuer an, nimm deinen Heiligen Geist nicht von uns her. Schenk uns wieder neu die Freude an dir und an unsere Erlösung. Wir danken dir, Herr, für das Vorbild der verfolgten Gemeinde. Wir wollen dich bitten, Herr, dass wir von ihr lernen, dass wir darauf vertrauen, dass du auch im Alltag, im Beruf, im Betrieb, in der Nachbarschaft bei uns bist und dass du uns ausrüsten möchtest, als Segensträger deine Boten zu sein, da, wo du uns hingestellt hast. Ach Herr, dass durch uns doch auch Menschen auf dich aufmerksam werden, darum wollen wir bitten. Wir denken, Herr, an deine bedrängte Gemeinde. Heute Morgen, wo sie im Verborgenen Gottesdienste feiern, gar nicht Gottesdienste feiern können, auf der Flucht sind, vielleicht doch auch irgendwo im Untergrund beieinander sind, Herr, da wollest du ihnen als der Lebendige begegnen. Da wollest du dich ihnen bezeugen. Da wollest du sie trösten und ermutigen. Und uns, Herr, wollest du helfen, dass wir, wenn es auch bei uns einmal anders kommen sollte, doch vorbereitet sind. Dass wir nicht an diesem oder jenem hängen, sondern dass wir uns nur hängen an dich. Wir denken an die Alten und Kranken im Umfeld unserer Gemeinde. Wir denken an die, die heute nicht hier sein können. Manche vielleicht auch, die gar nicht mehr kommen wollen, die auf anderen Wegen sind. Herr, geh du ihnen nach. Die mit uns einmal irgendwo in der Stunde gesessen haben, im Chor gesungen haben. Herr, lass sie nicht los. Finde du sie wie das verlorene Schaf und bring sie zurück. Und wo wir dabei helfen können, Herr, da gebrauche du auch uns. Wir wollen dir die Situation in unserem Land anbefehlen. Wir bekennen, Herr, die Schuld in unserem Volk über so vielen Fragen. Sexuelle Orientierung, Lebensrecht, all diese Dinge, Herr, wo wir geschwiegen haben, vergib doch diesem Volk. Und schenk auch in unserem Land noch einmal ein Hören auf dein Wort. Und lass diese Krise, Herr, dazu ein Anstoß werden, dass Menschen ins Nachdenken kommen, umkehren zu dir und in dir das Leben im Überfluss finden. Alles, was uns bewegt, wollen wir zusammenfassen in den Worten, die unser Herr uns gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.